Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Diskussion im Kepler-Salon begrüßen. Und wir werden uns ja heute Abend mit einer Frage auseinandersetzen, die Sie ja hier auch angezeigt finden, nämlich der Frage, wo die Frauen sind. Wenn ich es mir jetzt ganz einfach machen würde, würde ich sozusagen versuchen, das als Bonmot damit gleich zu beantworten, sagen, Sie sind ja hier, das ist ja ganz eindeutig, aber so leicht können wir es uns nicht machen. Und es geht ja auch gar nicht darum zu wissen, wo die Frauen sind, sondern eigentlich mehr darum zu wissen, weshalb eben Frauen in so einer geringen Anzahl in einem ganz wichtigen in ganz wichtigen Institutionen, nämlich den Institutionen der höheren Bildung zu finden sind. Und das ist die Frage, mit der sich heute mit uns aus historischer Perspektive Frau Petra Unger auseinandersetzen wird, die ich hiermit ganz herzlich begrüßen möchte.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Frau Unger ist nun etwas, was mich auch überrascht hat, die ist eine freischaffende Kulturwissenschaftlerin, die sich ganz intensiv mit verschiedenen Bereichen auseinandersetzt. Was mich überrascht hat, ist, dass man sich in so vielen Bereichen kompetent, freischaffend auch orientieren kann, und da hat meine volle Bewunderung. Sie kommt aus der Praxis, aus dem Bereich der Kulturvermittlung, und in dem Bereich der Kulturvermittlung das, was sie eben so aus einem Bereich entwickelt hat, den sie gerne selbst nicht als Fremdenführung bezeichnen möchte, sondern eben eher stärker in diese Richtung Kulturvermittlung, ist ein feministischer Zugang zur Wiener Stadtgeschichte, der jetzt nicht nur vermittelnd, wo sie eben nicht nur vermittelnd tätig ist, sondern eben auch selbst eigene Forschungsprojekte angestoßen hat, durchführen, um eben auch neue Perspektiven auf Stadtgeschichte zu entwickeln, die dann später auch entsprechend vermittelt werden können. Und diese historische, sozusagen der feministische Blick richtet sich bei ihr nicht nur auf Stadtgeschichte, sondern auch auf andere Bereiche des Gesellschaftlichen und des Kulturellen. Und einer der Bereiche, mit dem sie sich eben auch aus einer feministischen Perspektive sehr intensiv beschäftigt, ist der Bereich der Wissenschaft, der höheren Bildung. Und zu dem Bereich wird sie jetzt heute mit uns diskutieren. Ich möchte hiermit auch schon das Wort an Frau Unger geben, um Sie um Ihre Präsentation zu bitten.
Vielen herzlichen Dank, herzlich willkommen. Ich darf mich nochmal bedanken für die Einladung. Und ich möchte auch gleich zur Sache kommen und vorausschicken, warum ausgerechnet ich, die ich nicht an einer Universität studiert habe, die außeruniversitäre Ausbildungen gemacht hat, anerkannt und akkreditiert an der Wiener Universität über die Volkshochschulen in Wien, warum ausgerechnet ich es wage, über so ein Thema zu sprechen. Und vorab möchte ich gleich sagen, die Universität hat mich mehrmals abgeworfen. Es gibt verschiedene Gründe, warum der Zugang für mich sehr schwierig war. Zunächst einmal ganz klar ein sozialer Grund. Ich komme aus einer ganz einfachen Arbeiterfamilie, das heißt, ich habe keinen sozialen Background, keinen sozialen Hintergrund, der es mir ermöglicht hätte, gleich sofort nach der Matura einzusteigen an die Universität, um mit den entsprechenden Strukturen zurechtzukommen. Ganz im Gegenteil, es war von Anfang an notwendig, berufstätig zu sein, das Geld für das Überleben zu finanzieren. Es gab keine Möglichkeit für ein Stipendium. Es gab für mich also keine Möglichkeit, in irgendeiner Form ohne Arbeit an der Universität zu studieren. Eigenwillig, wie ich war, habe ich es immer wieder probiert, in vielen und fast unzähligen Anläufen. Und wie gesagt, die Universität hat mich abgeworfen. Das eine war, die Arbeitszeit zu verknüpfen mit der Studienzeit. Das war schlicht und möglich, weil ich lange Zeit als Kellnerin im Bars gearbeitet habe. Das war als junge Frau für mich das Erste. Aber wenn Sie um 4 in der Früh aufhören zu arbeiten, um 9 in der Vorlesung sitzen, das habe ich ein paar Mal versucht, aber das Ergebnis war, wie Sie sich vorstellen können, nicht berauschend. Die nächste Hürde, die dann war die Mutterschaft. Alleinerziehend, berufstätig und an die Uni gehen, das war schlicht unmöglich. Mit den Strukturen wieder, die die Universität bietet. Und so ist letztendlich nur eine Ausbildung außerhalb der universitären Strukturen geblieben, die all diesen Dingen Rechnung trägt, also geblockt ist, bezahlbar ist, organisierbar ist für mich als Alleinerziehende Erkenntnisdurstige, das zu absolvieren. Ja, und so habe ich dann am Ende doch meiner Leidenschaft nachgehen können, mich mit Wissenschaft zu beschäftigen. Und die Frage, die mich immer umgetrieben hat, ist tatsächlich, wo sind die Frauen? Der erste Bereich wurde schon erwähnt, das ist der historische Bereich. Aus meinem Ursprungsberuf heraus habe ich mich von Anfang an in meiner Ausbildung gefragt, warum kommen keine Frauen in der Geschichte vor? Warum wird mir vorgegaukelt, es gäbe nur die Geschichte der weißen männlichen Oberschicht? Und wohl wissend, dass es eine andere Geschichte gibt, weil ich als 15-Jährige zur Frauenbewegung dazugekommen bin, immer das Gefühl hatte, zu spät gekommen zu sein und was nicht ganz richtig ist, konnte dann aufbauen und all die Erkenntnisse und Ergebnisse der Frauenbewegung auch nützen für mich. In diesem Sinne auch die außeruniversitären Ausbildungen. Ja, und das ist das, was mich umtreibt und der Blick ist für mich sehr weit. Ich versuche möglichst alle Felder der Gesellschaft zu beleuchten und sobald ich eines entdecke, habe ich sofort die Genderbrille auf. Ich darf so salopp sagen, einmal die Genderbrille auf, kriegen wir sie nicht mehr runter. Dann betrachten wir sie immer wieder, die Dinge. Wie viele Frauen kommen vor? An welchen Positionen sind sie? Was sprechen sie? Wie bewegen sie sich? Wie tun sie? Wie tun die Männer? Wie bewegen sie sich? Was verdienen sie? Was tun sie? Ja, und damit sind wir in einem Bereich, wenn wir über die Universität sprechen, darf ich gleich vorausschicken, in einem nahezu ausschließlichen Männerbereich. Und ich möchte zunächst einmal einsteigen in die Daten und Fakten. Wie sieht's aus? Warum müssen wir uns heute noch im 21. Jahrhundert, im Jahr 2009, nach vielen Jahrhunderten Universitätsgeschichte die Frage stellen, wo sind denn die Frauen an der Universität? Ja, und ich darf ein paar Zahlen Ihnen vorlesen. Der Frauenanteil bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen an den Universitäten in Österreich beträgt 30%. 18% bei Dozentinnen, 15% bei Professorinnen, 0% bei Rektorinnen seit Januar 2009. Die Vizerektorinnen machen immerhin 30% aus, Senatsvorsitzende 18%, Leiterinnen von Organisationseinheiten 15%. 19% des gesamten österreichischen Forschungspersonals sind Frauen. Ich darf zur Ergänzung dieser Zahlen sagen, in Österreich leben 52% der Bevölkerung, die weiblich sind. Also 52% Frauen. Und wäre es tatsächlich schon so weit gediehen, wie uns immer wieder gesagt wird, die Emanzipation ist da, die Frauen können wählen, können sich selbst entfalten, die Männer sind vollkommen emanzipiert. Wäre diesem Mythos tatsächlich so, dieser Aussage, dann hätten wir nicht diese Zahlen, wie ich sie Ihnen soeben vorgelesen habe. Zum Vergleich, wie sieht es in anderen Ländern aus? Portugal hat 44% des Forschungspersonals Frauen. Das heißt, Österreich und wie die Statistik sagt, und zusammen mit Deutschland sind die Schlusslichter EU-weit, was die Repräsentanz und den Frauenanteil in Forschung, Wissenschaft und an Universitäten ausmacht. Auch die Türkei liegt ein ganzes Stück vor uns, was den Frauenanteil anbelangt. In der höchsten Gehaltsklasse im wissenschaftlichen Bereich findet sich keine Frau. Besonders niedrig ist der Frauenanteil in der Professorenschaft an der Montanuniversität und an den technischen Universitäten, da besonders in Linz und Graz. Bei Forschungsförderungen ist der Frauenanteil 18,9%. Genehmigt werden 51% der Ansuchen von Männern, aber nur 41 von Frauen. Die Zahlen habe ich aus unterschiedlichen Quellen, unterschiedlicher Universitäten, aber auch EU-Statistiken, die hier den Vergleich angestellt haben. Wie ist es möglich, dass so wenige Frauen, vor allem in den höheren Ebenen, repräsentiert sind, arbeiten können, so wenig Frauen diese Gehaltsklasse erklimmen können, wenn doch immer mehr Frauen an die Universitäten gehen und seit der Abschaffung der Studiengebühren in den 70er Jahren, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, der Frauenanteil der Studierenden auf 50% und in manchen Studienfeldern sogar weit über 50% ist. Die Absolventinnen der Universität sind ebenfalls zur Hälfte weiblich. Das heißt also, bis zum Abschluss der Universität ist es sozusagen ein Paarlauf. Männer und Frauen schließen ab, wobei mehr Frauen abschließen und in der Regel mit besseren Ergebnissen als die Männer. Ab da beginnt, wie das neue Fachwort ist, the leaky pipeline, also die löchrige Pipeline. Da tropft es plötzlich raus. Da fallen nach dem Abschluss des Studiums die Frauen plötzlich aus der Universität. Der Übergang vom Studienabschluss hin zur Lehrenden, Forschenden oder wissenschaftlichen Tätigkeit scheint also für Frauen besonders schwierig, besonders holprig und da geht, ich darf Herrn Faulhammer, seines Zeichens Leiter der Fachabteilung für Universität und Fachhochschulen im Wissenschaftsministerium, zitieren, der sagt, es kommt zu einem dramatischen Verlust von Sachkompetenz durch das Dropout der Frauen. Das heißt, hier werden außerordentlich gute Frauen, außerordentlich intellektuelle Frauen, gehen dem wissenschaftlichen Betrieb plötzlich verlustig, kommen dem Betrieb abhanden. Die üblichen Erklärungsmuster, und da darf ich die Vizerektorin der Uni Wien, Karin Gutierrez-Lobos, zitieren, sind, naja, es scheitert an den Kinderbetreuungspflichten der Frauen. Sobald die Frauen Kinder bekommen, können sie das Tempo nicht mehr mithalten, können auch nicht mehr wissenschaftlich tätig sein. Ein zweites Erklärungsmuster ist, Frauen sind an wissenschaftlichen Karrieren nicht interessiert. Ein drittes Erklärungsmuster, es gäbe schlicht und einfach zu wenig Frauen, die wirklich Wissenschaftlerinnen werden wollen. Die letzten beiden Behauptungen sind längst durch Studien widerlegt. Das ist nicht richtig. Frauen sind natürlich an wissenschaftlichen Karrieren interessiert. Und es gibt auch nicht zu wenig, sondern wie die Abschlussraten zeigen, eine ganze Menge von interessierten Frauen, die gerne in der Wissenschaft arbeiten würden. Was sind die Gründe? Warum fallen Frauen raus? Und da möchte ich gerne jetzt einen Blick zurückwerfen in die Geschichte. Ich glaube, dass es notwendig ist, sich die Geschichte der Universitäten in Österreich ein wenig genauer anzusehen. Und ich habe einen sehr starken Wien-Bezug. Sie müssen mir also jetzt verzeihen, wenn ich nicht alle Daten aus Oberösterreich oder anderen Ländern, Bundesländern Österreichs habe. Ich darf also bei Wien bleiben. Die Wiener Universität ist eine der ältesten Universitäten, die europaweit gegründet wurde. 1365 ist das Gründungsdatum der Wiener Universität. 523 Jahre bleibt sie eine reine Männerdomäne. Das heißt, Frauen werden nicht an die Universität zugelassen. 643 Jahre dauert es, bis die erste Frau als Direktorin an einer staatlichen Universität arbeitet. Ingela Brunner, Sie haben es vielleicht in den Medien mitverfolgt, sie ist im Jänner zurückgetreten und hat öffentlich erklärt, dass sie Mobbing-Erfahrung hatte und dass sie aufgrund unter anderem ihrer Krebserkrankung sozusagen hinausgemobbt wurde. Eine Frau, die übrigens Pionierin war, sie war die erste Frau in Österreich, die 1979 im Maschinenbau promoviert hat, also in einem nicht typisch weiblichen Bereich. Das heißt, wenn wir uns diese Jahreszahlen ansehen, jahrhundertelang ist es ein Ort, der von Männern gemacht wurde und für Männer gemacht wurde. Das heißt, die Strukturen der Wiener Universität sind seit Jahrhunderten Strukturen, die vor allem den Männern entgegenkommen. 1873 lässt sich das mit einem sehr anschaulichen Zitat noch einmal ganz klar sagen, wobei ich vorausschicken muss, das 19. Jahrhundert war eines der frauenfeindlichsten Epochen, die wir in der Geschichte kennen. Das heißt also, die Zitate, die Sie im Folgenden hören, sind ganz typisch für diese Zeit. So schreibt der Akademische Senat der Universität Wien, wie gesagt 1873, die Universität ist heute noch und wohl für lange hinaus wesentlich eine Vorschule für verschiedene Berufszweige des männlichen Geschlechts. Und solange die Gesellschaft, was ein gütiges Geschick verhüten möge, die Frauen nicht als Priester, Richter, Advokaten, Ärzte, Lehrer, Feldherren, Krieger aufzunehmen das Bedürfnis hat, das heißt, solange der Schwerpunkt der Leitung der sozialen Ordnung noch in dem männlichen Geschlecht ruht, liegt auch keine Nötigung vor, den Frauen an der Universität ein Terrain einzuräumen, welches in den weiteren Folgen unmöglich zu begrenzen wäre. Sie hören aus diesem Zitat schon, es ist also eine Vorbereitung für männliche Berufe. Es geht darum, die Leitung der sozialen Ordnung in den entsprechenden Händen zu haben und auch zu halten. Und die Angst, die im letzten Satz ausgedrückt wird, wenn wir einmal die Tür öffnen, dann ist das nicht mehr zu begrenzen. Also dann wird die Universität von Frauen überflutet und Sie hören schon oder Sie ahnen, es geht um Macht, die da gehütet und geschützt werden soll. Aus dieser sehr frauenfeindlichen Epoche, wie es häufig ist, eine Bewegung entwickelt eine Gegenbewegung, entsteht die erste Frauenbewegung. Die erste Frauenbewegung hat massiv Druck auf die Universitäten ausgeübt und massiv gefordert, Mädchen zur höheren Bildung zuzulassen. Die Mädchenbildung steckt in den Kinderschuhen in diesem Jahrhundert und es war ein steiniger, langer Weg, bis die Tore für Mädchenbildung bis hinauf an die Universität geöffnet wurden. So war die erste große Hürde überhaupt einmal die Anerkennung einer Matura, eines Abiturs als Zugang zur Universität. Es gab eine kurze Zeit Matura, also Reifeprüfung, die Mädchen als Externistinnen oder dann schon an eigenen Mädchenschulen ablegen durften, aber sie durften dennoch nicht an der Universität studieren. Das heißt, da endet dann auch die Bildungskarriere für die jungen Frauen im 19. Jahrhundert. Die erste Hürde war also mal die Durchsetzung der Anerkennung der Matura, der Zugang zur Universität. Der Zugang zur Universität war überraschenderweise in Europa zuallererst möglich in der Schweiz. Ich sage deswegen überraschenderweise, weil ja die Schweiz eines der letzten Länder war mit ein paar Kantonen, die das Wahlrecht für Frauen eingeführt haben, wobei Liechtenstein noch später war. Das geht in der allgemeinen Beobachtung häufig unter. 1863 öffnet Zürich mit seinen Universitäten seine Tore für die Frauen. Im selben Jahr Frankreich, wenig später wird Marie Curie an der Sorbonne schon die erste Professorin werden. 1873 England und Schweden, 75 Finnland, Dänemark und Niederlande, die Türkei 1894 und drei Jahre später 1897. Das heißt, über 30 Jahre nach Zürich erst öffnet die Wiener Universität ihre Tore und dann nicht alle Universitäten, sondern nur die philosophische Fakultät. Es geht dann Stück für Stück und sehr langsam, drei Jahre danach die medizinische inklusive der Pharmazie. Die Fakultät öffnet die Tore 1919, hatten Frauen dann zur juridischen Fakultät Zutritt, auch zur tierärztlichen Hochschule und zur technischen Hochschule und zur neu gegründeten Hochschule für Welthandel. Ab 1920-21 erst die Akademie der Bildenden Künste, ab 1922 zur evangelisch-theologischen und ab 1945 zur katholisch-theologischen Fakultät, bilden sozusagen in diesem Zusammenhang das Schlusslicht. Wie argumentieren die Männer? Abgesehen davon, wie wir es gerade offen gehört haben, es geht um Macht, es geht um männliche Berufe, es geht um Herrschaft. Wie argumentieren die Männer das in der Regel? Es wird ihnen vertraut sein, die Männer dieser Zeit haben auch damit argumentiert, mit der üblichen Weiblichkeitskonstruktion beziehungsweise mit jenen Stereotypen und Klischees, mit denen wir uns bis heute herumschlagen müssen. So wird beispielsweise behauptet, Frauen seien weniger denkfähig. Eine besonders amüsante Erklärung von renommierten Ärzten war, man erkenne schon an der Glatzenbildung der Männer, dass sie besser denken können, weil aufgrund ihrer Denkarbeit fallen ihnen die Haare aus. Rosa Mayreder hat dazu kommentiert, sie sei das beste Gegenbeispiel, denn sie hatte dichten Haarwuchs und war mit Abstand eine der intellektuellsten Frauen des 19. Jahrhunderts. Manche Männer mussten zugeben, dass es vereinzelte Frauenköpfe gibt, in die aus Versehen Männerverstand gefahren ist. Wir haben dann aber auch Ärzte, denen und auch Schriftsteller, denen sicher bekannt sind, der Arzt Möbius in Deutschland, der über den physiologischen Schwachsinn des Weibes geschrieben hat. Das heißt, er hat versucht, mit der Körperlichkeit die geistige Minderbemitteltheit der Frau zu argumentieren. Otto Weininger ist ein österreichisches Beispiel dazu mit seiner Schmähschrift bezüglich des weiblichen Geschlechts mit dem Titel Geschlecht und Charakter. Weininger schreibt beispielsweise W, er hat immer abgekürzt WM, deswegen sind die Texte von Weininger unheimlich mühsam zu lesen. W, also er meint das Weib damit, geht im Geschlechtsleben in der Sphäre der Begattung und Fortpflanzung im Verhältnis zum Manne und zum Kinde vollständig auf. Sie wird von diesen Dingen in ihrer Existenz vollkommen ausgefüllt. Über intellektuelle Frauen schreibt er, alle wirklich nach Emanzipation strebenden, alle mit einem gewissen Recht berühmten und geistig irgendwie hervorragenden Frauen weisen stets zahlreiche männliche Züge auf. Und es sind an ihnen, dem schärferen Blick, auch immer anatomisch männliche Charaktere. Ein körperlich dem Manne angenähertes Aussehen erkennbar. Ich habe dieses Zitat deshalb ausgewählt, weil nicht nur die Frauen an der Wiener Universität, sondern generell Frauen, die höhere Positionen oder bestimmte männerdominierte Bereiche da eindringen oder erobern sozusagen, auch ihnen sowohl von Männern als auch von Frauen gesagt wird, sie würden sich wie ein Mann benehmen, sie hätten männliches Auftreten, sie hätten männliches Verhalten, sie seien genauso grausam logisch oder grausam ungerecht wie Männer etc. Also Sie kennen diese Klischees, ich bin mir sicher, Sie haben das alle schon mal gehört. Trotzdem ist festzuhalten, dass der Druck der ersten Frauenbewegung stark genug war. Es ist tatsächlich den Frauen gelungen, die Tore zu öffnen in Richtung Frauenbildung. Es ist ihnen gelungen, Mädchenbildung, höhere Mädchenbildung zu erkämpfen. Das heißt, die Agenda bürgerliche Rechte inklusive höherer Bildung ist erreicht worden. Mit der Jahrhundertwende in den 20er Jahren, mit einem ungeheuren Aufbruch nach dem Zerfall der Monarchie. Der große Rückschlag in den 30er Jahren mit Austrofaschismus und Nationalsozialismus Und dann kommt der nächste Schub, wo noch einmal die Universität massiv in Frage gestellt wird und wir haben noch mal eine zweite Frauenbewegung. Es sind wieder die Frauen der Frauenbewegung, die die Institution in Frage stellen, die auch die Wissensproduktion in Frage stellen. Diesmal geht es nicht nur darum, Frauen in die höchsten Ebenen hinaufzubringen, sondern es wird auch hinterfragt, wer schafft welches Wissen für wen? Wem nützt dieses Wissen, das da an der Universität produziert wird? Und sie stellen fest, dass Geschlecht eine Auswirkung hat oder die Sozialisation als Mann oder als Frau eine Auswirkung darauf hat, welches Erkenntnisinteresse habe ich, wonach frage ich, was ist das Ergebnis meiner Forschung, das hat mit unserer Sozialisation, mit unserer gesellschaftlichen Position und unseren Sichtweisen, die sich daraus ergeben, durchaus zu tun. Das heißt, sie stellen fest, Wissenschaft funktioniert nicht im luftleeren Raum. Wissenschaft funktioniert nicht im geschlechtsneutralen Raum und es ist ein hochpolitisches und auch ein hochwirtschaftliches Feld. Ein Faktor, der heute immer wieder aus dem Blick gerät in der Regel. Das heißt, um mit Sandra Harding zu sprechen, es fließen in die Wissenschaft ein außerwissenschaftliche, patriarchale Erfahrungen, Urteile und Wertvorstellungen, die durch die innerwissenschaftlichen Ideale der Objektivität und Wertneutralität auf gleichsam trickreiche Weise verschleiert werden. Das heißt, es wird immer von wissenschaftlicher Objektivität gesprochen und tatsächlich können wir nicht davon sprechen, weil einerseits die Strukturen patriarchal männlich geprägt sind, andererseits die agierenden Personen mehrheitlich männlich sind, wenn es darum geht, das Forschungsinteresse zu definieren. Und in der Folge dann auch das Ergebnis. Gleichzeitig wird aber immer behauptet, Wissenschaft, ähnlich übrigens wie Kunst, ist geschlechtsneutral, es käme nur auf die Qualität an. Und das hätte ja nichts mit Geschlecht zu tun. Wir wissen, dass das ein Mythos ist. Ich darf es noch einmal verdeutlichen, ideologische Verzerrungen, die patriarchale Herrschaft zu ihrem eigenen Vorteil in die sozialen und kognitiven Strukturen der Wissenschaft einbringt und in ihrem Betrieb eingebaut hat. In patriarchalen Gesellschaften ist selbst Politik ein wesentlicher Bestandteil, die zur Sicherung von Macht und Herrschaft unmittelbar eingesetzt wird. Das heißt, es geht also hier um etwas ganz Wichtiges. Es geht um Macht und Herrschaft, aber Macht um Herrschaft worüber? Und es geht um nichts weniger und um nichts mehr als um die Macht über das gültige Wissen. Welches Wissen ist heute hier gültig? Welchen Standard setzen wir? Welches Wissen ist für uns relevant? Für unsere unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereiche? Welches ist überprüft? Es geht also um sehr viel. Was ist wahr, wissenschaftlich belegt, untersucht, hinterfragt? Und was ist nicht wahr? Was können wir sozusagen an Wissen auf die Müllhalde der Geschichte werfen, weil es sich erwiesen hat, dass es nicht so ist oder dem nicht so ist, entsprechend der neuesten Kenntnisse? Es geht also wirklich um gültiges Wissen. Wir wissen jetzt, angesichts der feministischen Wissenschaftskritik an der Herstellung von Wissen, dass Wissen nicht entsteht durch Eingebung. Dass Wissen nicht passiert, sondern dass Wissen ein sozialer Prozess ist von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen. Im Zusammenhang mit der Herstellung und Produktion von Wissen gibt es, ich habe drei Mythen zusammengestellt, die ich für wesentlich halte. Den Mythos 1 habe ich schon erwähnt, Wissen ist geschlechtslos, hat mit Geschlecht nichts zu tun. Der Mythos 2, die Qualität. Und der Mythos 3, die schon erwähnte Objektivität. Zum ersten Mythos, geschlechtsloses Wissen, lässt sich, wie gesagt, erwähnen, es macht sehr wohl etwas aus, wer die Frage stellt. Aus meinen frauenhistorischen Forschungen kann ich ein Beispiel dazu geben. Männer haben immer wieder behauptet, es hätte keine Frauen in dieser Zeit gegeben oder es hätte keine historischen Persönlichkeiten in diesem Feld gegeben. Ein Beispiel, das sehr anschaulich ist, es hat keine Komponistinnen gegeben, wird sehr lange behauptet. Wir haben gerade in Österreich den glücklichen Umstand, dass wir mittlerweile ein Lexikon von 210 österreichischen Komponistinnen haben, mit ausführlichen Werkangaben. Das heißt, die Behauptung kann nicht mehr gehalten werden. Und das Lexikon, kaum bekannt übrigens und außerordentlich gut und fundiert recherchiert, kann es Ihnen nur weiterempfehlen, zeigt also und widerlegt es. Männer haben diesen Blick auf diese Art von Geschichte, auf diesen Teil der Geschichte nicht geworfen. Wenn ich eine bestimmte Frage nicht stelle, finde ich auch die entsprechende Antwort nicht. Und wenn ich nicht die bestimmten Felder in den Blick nehme, dann sehe ich auch die Archivbestände dazu nicht. Das heißt, ich kann in einem Archiv tatsächlich Materialien übersehen, weil ich das Archiv nicht danach befragt habe. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Wissen, situiertes, geschlechtlich sozialisiertes Wissen durchaus relevant sein kann für den Erkenntnisprozess. Qualität. Es ist heute durchaus Standard, wenn Sie als qualitätsvolle Wissenschaftlerin, als anerkannte Wissenschaftlerin gelten wollen, dass Sie eine möglichst lange Liste an Publikationen haben sollten. Je länger die Liste der Publikationen und je öfter Sie zitiert werden, Ihre Publikationen, desto höher ist Ihr Ansehen, desto gesicherter gilt Ihr Wissen und als desto bessere Wissenschaftlerin werden Sie gehandelt. Das heißt, wir haben hier das Paradoxon, dass von Qualität gesprochen wird, es aber eigentlich um Quantität geht, nämlich wie oft sind Sie publiziert, wie oft werden Sie zitiert und wie lang ist Ihre Publikationsliste. Also da haben wir einen systemimmanenten Widerspruch sozusagen. Der dritte Mythos, Objektivität. Objektivität wird an sich dadurch hergestellt, dass nach ganz bestimmten Kriterien gearbeitet wird. Die Wissenschaftsgesellschaft hat sich ganz bestimmte Regeln auferlegt, wie Objektivität herzustellen ist. Sabine Haag meint dazu, so muss zum Beispiel der Bezug zu einer bestimmten Gegenstandsebene gewährleistet sein. Es muss ein bestimmtes begriffliches oder technisches Instrumentarium zum Einsatz kommen. Und die Aussagen müssen sich in einen bestimmten theoretischen Horizont einfügen. Das heißt, sie verwenden bestimmte Methoden, sie beziehen sich auf bestimmte Theorien, sie arbeiten in einer ganz klar vorgegebenen Weise, dann haben sie wissenschaftlich gearbeitet. Und dann kommt der wichtigste Punkt, nämlich die Absicherung dessen, was sie da produziert haben durch die wissenschaftliche Community. Ob da Gegenrede ist, ob ihre Arbeit zerlegt wird, ob sie bestätigt wird durch andere Arbeiten, davon hängt ihr Erfolg letztendlich unter anderem als Wissenschaftlerin ab. Das heißt, es geht ums Absegnen auf der einen Seite und innerhalb der Community sich bestätigen und bestärken in dieser wissenschaftlichen Erkenntnis. Auf der anderen Seite geht es aber auch durch diese Regeln darum, sich abzugrenzen von anderen Wissensformen, von Alltagswissen, Erfahrungswissen, emotionalem Wissen, psychologischem, praktischem, wie auch immer wir dieses Wissen dann nennen wollen. Es gibt andere Wissensformen, andere Formen Wissen anzueignen oder anzuhäufen. Und die Universität muss sich klar abgrenzen gegen diese Art von Wissen als das elitärere, das bessere, das objektivere, das belegtere Wissen. Das heißt also, wenn wir noch einmal zurückkommen zu den Legenden rund um Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen, so ist es sehr selten, dass schlicht die geniale Idee oder die herausragende wissenschaftliche Leistung, der außergewöhnliche Gedanke, einmal von einem außergewöhnlichen Gehirn erfasst, gleichsam wie von selbst als Resultat der außeralltäglichen intellektuellen Qualitäten einer Persönlichkeit sich durchsetzen können. Im Gegenteil, auch wissenschaftliches Wissen wird von Praxisgemeinschaften hervorgebracht und ist als ein solches Produkt gemeinschaftlicher Aktivität, folglich imprägniert von diesen sozialen Praktiken. Jedes Wissen muss daher auch seine Geltung organisieren. Ich zitiere hier wieder Sabine Haag. Ja, so viel dazu, wie Wissen entsteht und wie Wissen hinterfragt wurde, auch die Strukturen, wie es zu Wissen kommt, das haben feministische Forscherinnen ganz stark hinterfragt, haben stark reklamiert, dass es andere Wissenszustände gibt, andere Zusammenhänge, dass nicht nur interdisziplinär gearbeitet werden müsste, sondern auch transdisziplinär, weil auch dieses Wissen mit einzubeziehen ist. Ein Beispiel für transdisziplinär ist unter anderem die Oral History im Geschichtsbereich, dass eben festgestellt wurde, es gibt gewisse Geschichtsphänomene, die sind in den Köpfen, in der Erinnerung der Menschen und wenn wir sie wissen wollen, dann müssen wir sie fragen, dann müssen wir Interviews machen und da liegt ein ganz großer Schatz an Wissen, der uns sehr viel Aufschluss über bestimmte Epochen und Ereignisse gibt. Also eine ganz wesentliche Methode, die da eingeführt wurde. Ja, kommen wir noch einmal zurück zu den Frauen in der Universität. Wenn es also so ist, dass Geschlecht sehr wohl etwas ausmacht. Und wenn es so ist, dass die Strukturen an der Wiener Universität und an den Universitäten generell immer noch männlich dominierte Strukturen sind, wie können wir das dann verändern? Wie können wir es verhindern, dass die Gesellschaft so viel intellektuelles Potenzial, wissenschaftliches und forscherisches Potenzial, aber auch Erkenntnisinteresse einfach so verliert unterwegs und diese Ergebnisse schlicht nicht nützen kann für die menschliche, für die wissenschaftliche, politische oder gesellschaftliche Entwicklung. Was könnten wir dem entgegenhalten? Wie müssten wir die Struktur verändern? Wie müsste die Situation sich an den Universitäten verändern? Natürlich, wenn wir konsequent zu Ende denken, landen wir irgendwann wieder bei der Kindererziehung. Da landen wir dann bei Doing Gender, wie die neue Genderforschung das nennt, dass wir von klein auf dazu gemacht werden, Mädchen und Frauen, Jungen und Männer zu werden, wenn wir ganz konsequent bis dorthin zurückgehen. Ich möchte aber nicht zu weit gehen, möchte eher wieder zurück zu den Studentinnen. Meiner Ansicht nach gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen Gender Gap zu schließen. Ganz wichtig aber ist meiner Ansicht nach, dass Genderwissen vermittelt wird. Das Wissen darüber, wie Männer zu Männern gemacht werden, wie Frauen zu Frauen gemacht werden und wie diese Geschlechterrollen sich im alltäglichen, tagtäglichen Prozess immer wieder verfestigen, neu wiederhergestellt werden und neu konstruiert werden, wie die neueren Theorien sagen, eben von Geschlechterkonstruktionen sprechen, verbalen, körperlichen und tagtäglichen Handeln. Meiner Ansicht nach ist es wichtig, dieses Genderwissen breitest unter das Volk und unter die Menschen zu bringen. Es reicht unsere Alltagserfahrung als Frau oder als Mann nicht aus, um die vielen Facetten, die uns zu Männern und Frauen machen, da tatsächlich abdecken und erklären zu können. Ein weiterer Punkt ist die Frauenbewegung, und da die internationale Frauenbewegung hat es durchgesetzt, dass es Gender Mainstreaming gibt. Das heißt, top-down, von der Spitze nach unten. Es wird von oben verordnet, dass sich alle staatlichen Institutionen, alle großen Organisationen darum zu bemühen haben, dass Männer und Frauen zum selben Anteil, also entsprechend ihrer Repräsentation in der Gesellschaft, auch in der jeweiligen Organisation vorkommen. Und die Spitze dieser Organisation hat sich darum zu bemühen, das herzustellen. Und da gibt es unterschiedliche Methoden, unterschiedliche Maßnahmen, Verfahren, die mittlerweile wohl erprobt sind und gut funktionieren. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in naher Zukunft an den Universitäten kommen wird, ist die viel diskutierte und gerne missinterpretierte und missverstandene Maßnahme der paritätischen Besetzung. Wir sprechen von der Quote. Das böse Bu-Wort kommt gleich nach Feminismus, niemand darf dieses Wort aussprechen. Es ist absolut negativ besetzt und es ist ständig miss- und fehlinterpretiert. Was bedeutet die Quote? Das bedeutet, dass in allen Bereichen, in allen Gremien, an den Universitäten gleich viele Frauen wie Männer sein müssen und dass sich alle, die dafür verantwortlich sind, für Berufungen, für Stellenbesetzungen, darum zu bemühen haben, diesen gleichen Anteil auch herzustellen mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und die Universität, die das nicht tut, wird Sanktionen bekommen. Das heißt, weniger Forschungsförderung oder andere Subventionen von staatlicher Seite. Das ist schon auf der Schiene sozusagen. Zum Internationalen Frauentag dieses Jahr 2009 ist es angekündigt worden, sowohl von der neuen Frauenministerin Heinisch-Hosek als auch vom Wissenschaftsminister Hahn, dass es eine Novellierung des Universitätsgesetzes 2002 geben wird und mit der Quote von 40%. Das wird festgeschrieben und das wird versucht auch durchzuführen. Zum Änderung des Berufungsverfahrens. Wie werden Professorinnen und Professoren berufen? Da möchte ich gerne René Schröder zitieren. René Schröder hat zu einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag beschrieben, wie sie selbst in so einer Kommission saß und die Berufung von Professorinnen und Professoren administrieren musste. Und sie hat sofort den ganzen Ablauf umgeworfen. Sie hat zunächst einmal mit ihren Kommissionsmitgliedern festgelegt, dass alle Kandidatinnen und Kandidaten beim Hearing dieselben Fragen gestellt bekommen. Das war bis dahin nicht der Fall. Dass, sobald das Hearing vorüber ist, alle Mitglieder der Kommission öffentlich und klar sagen müssen, für wen sie stimmen werden und warum sie für diese Person stimmen werden. Das heißt, wir haben hier die Forderung nach Transparenz, weil, ich zitiere da René Schröder, es sehr oft passiert ist, dass zwar in den Diskussionen nach dem Hearing ein Ergebnis erzielt wurde, aber bei der Abstimmung ein völlig anderes. Da wurde nämlich dann abgestimmt, entsprechend der männerbündischen Netzwerke und Seilschaften, weil ein junger Mann, ein junger Wissenschaftler lange genug sich angedient und nachgedient hatte, bei diesem Wissenschaftler ein treuer Assistent gewesen ist und das schlägt sich dann in der Abstimmung nieder, für die sich keiner im Gremium öffentlich rechtfertigen oder aussprechen muss. Das heißt, das wäre ein ganz wichtiger Punkt, transparent und öffentlich sagen, warum, wer in welche Position berufen wird. Das wäre schon mal eine ganz gute Möglichkeit. An der Stelle, wo Frauen ihr Studium abschließen und in der Folge versuchen, hinüberzuwechseln in den Universitätsbetrieb, da müssen Frauenförderprogramme greifen, ganz dringend. Da müssen Frauen motiviert, gefördert und auch finanziell unterstützt werden. Transparenz auch bei den Forschungsförderungen und bei den Forschungsansuchen. Häufig haben die jungen Wissenschaftlerinnen das Problem, nicht zu wissen, wo und wie liegt das Geld. Wo liegt das Geld? Wer vergibt es? Was muss ich dazu tun? Wie mache ich das Forschungsansuchen? Also es gibt ganz banale bürokratische Hürden. Und da sind wir wieder bei den informellen Netzwerken, also Netzwerke, die außerhalb der offiziellen Diktion weitergeben, die Information, du dort kriegst und noch eine Förderung und probier's mal da, reich mal da ein, das ist nicht zu unterschätzen. Ja, und dann möchte ich zu guter Letzt noch, das ist meine ganz persönliche Aufforderung, ich bin der Meinung, dass Direktoren an den Wiener Universitäten dringend Gender-Training notwendig haben. Sie sind nämlich absolut genderblind, sicher nicht alle, aber viele. Und als Beispiel möchte ich den Direktor Skalitzki von der TU Wien zitieren, der gemeint hat in einer Diskussion, Genderkompetenz gehört nicht zur Kernkompetenz der TU. Und das wagt er zu sagen, der einen besonders geringen Anteil an Studentinnen hat, einen besonders geringen Anteil an Professorinnen, also es wirkt nahezu zynisch. Und er meint, das beste Frauenförderprogramm wäre mehr Kindergartenplätze. Also Sie sehen, daher meine Forderung, es ist ganz dringend notwendig, dass Männer in Führungspositionen sich mit der Wissenschaft, mit der Genderwissenschaft auseinandersetzen. Wie ist unsere Gesellschaft nach Geschlecht konstruiert? Wie funktioniert Geschlecht immer noch als Platzanweiser, als Einschränkung für Möglichkeiten und als Einschluss und Ausschlussmechanismus. Ja, und was die wissenschaftliche Objektivität anbelangt, da möchte ich ganz kurz nochmal zurückkommen zu den wissenschaftlichen Forscherinnen. Anstatt ständig wissenschaftliche Objektivität zu behaupten, wäre es meiner Ansicht nach, und ich schließe mich den Forscherinnen aus dem feministischen Bereich an, notwendig, statt strenger Objektivität, strenge Reflexivität zu praktizieren. Also ständig zu hinterfragen, wie sind unsere Machtstrukturen an unserer Universität, wer kommt rein, wer fällt raus, wie sieht es intern aus, wie sieht es in der Wechselwirkung mit der Gesellschaft und der Wirtschaft und der Politik aus und auch die eigenen Machtstrukturen, denen wir dienen, die wir bedienen, zu hinterfragen und zu reflektieren. In diesem Sinne also mehr Reflexivität, das würde ich dem Wissenschaftsbereich und der Universität wünschen. Ja, so viel zu meinem Input. Ich freue mich jetzt auf eine Diskussion und eine Auseinandersetzung und hoffe auf ganz viele Wortmeldungen von Insiderinnen des Wissenschaftsbetriebs in Ergänzung zu meinem Blick von außen. Dankeschön.
Danke. Ja, danke, Frau Unger, für die wohlinformierte Außenperspektive auf den Wissenschaftsbetrieb und die Diskussion aus Insider, Outsider oder ganz anderer Perspektive ist damit eröffnet. Gibt es von Ihrer Seite Anmerkungen, Fragen? Wenn nicht, dann würde ich gerne einfach mit einer Frage anfangen. Wenn Sie haben ja angefangen mit einer Positionierung von Österreich im internationalen Vergleich, also vor allem im europäischen Vergleich. Und da fand ich ja das eigentlich ganz kurios, dass Portugal eigentlich so ein ganz sehr gutes Geschlechterverhältnis im Universitätsbereich aufzuweisen hat, was man ja an sich von einem Land mit dieser autoritären Geschichte, auch einem mediterranen Land mit einer entsprechenden patriarchalischen Kultur, ja jetzt nicht so erwarten würde. Im Vergleich dazu ist Deutschland und Österreich hinkt hinterher. Jetzt meine eigentlich sozusagen jetzt provokante Frage, soll man nicht alle portugiesisch werden? Mhm. Ist das die Lösung?
Ja, halte ich für einen guten Vorschlag. Wenn dann die Prozentzahl hinaufgeht an den Universitäten, wunderbar. Ich würde aber gerne korrigierend erwähnen, dass es nicht so ist, dass die mediterranen Länder patriarchaler wären als wir oder Österreich oder Deutschland. Es funktioniert nur anders. Es ist besser versteckt und wir haben ganz stark hier in den deutschsprachigen Ländern eine ganz starke rhetorische Emanzipation. Vor allem der Männer, aber auch der Frauen. Also es kommt den Männern ganz salopp über die Lippen, dass sie total emanzipiert sind, schon mal einen Staubsauger in der Hand gehabt haben und auch ab und zu ihre Babys wickeln. Aber wenn wir uns dann die Zahlen anschauen und die jeweils dazugehörigen Frauen fragen, dann sieht das immer ganz anders aus. Das heißt, wir können uns nicht ausruhen, zurücklehnen und sagen, na, wir sind ja eigentlich schon total emanzipiert, aber die da unten in den mediterranen Ländern, die sind noch sehr patriarchal. Was sicher der Fall ist, ist, dass sie eine klar prononcierte hegemoniale Männlichkeitskonstruktion haben. Das heißt, was Männlichkeit ausmacht, wird anders und öffentlicher gelebt. Bei uns ist diese Männlichkeitskonstruktion ein bisschen abgewandelt, ja? Aber sie ist in derselben Form patriarchal und in derselben Form unterdrückend.
Aber wie reflektiert sich das jetzt? Ich meine, sozusagen, weshalb gibt es in dieser einen, sozusagen in dieser mediterranen Form, dann eine deutliche, sozusagen eine Besserstellung von Frauen im Wissenschaftsbereich? In Italien bin ich mir da nicht so sicher. Ich meine, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber in Italien bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das in einer ähnlichen Weise positives Verhältnis wie in Portugal. Aber das würde mich jetzt interessieren. Ich meine, das ist ganz klar, dass sozusagen, ich wollte das jetzt auch nicht sozusagen polemisch unsere aufgeklärte Welt der patriarchalischen gegenüberstellen. Ich habe eigentlich den Begriff mal verwendet, weil Sie ihn auch immer wieder aufgegriffen haben, um eben mein Verständnis eben auch darzustellen, dass gewissermaßen, ich meine, aus meinem Verständnis Portugal nicht patriarchalisch ist und deshalb eben einen 44-prozentigen Frauenanteil hat, sondern es eben anders ist. Aber das würde mich jetzt interessieren, weshalb es gerade dort eben so viel besser ist als bei uns.
Ja, ich muss gestehen, ich kann die Frage nicht beantworten. Aber ich kann natürlich frei assoziierend dazu sagen, es hat offensichtlich Wissen und die Produktion von Wissen eine andere Bedeutung. Beziehungsweise hat die Gesellschaft in Portugal zumindest in diesem Feld beschlossen, dass sie auf die Kompetenzen der Frauen nicht verzichten wollen, wie es ja auch in der Türkei der Fall ist. Das heißt, offensichtlich gibt es einen anderen Umgang mit Wissenschaft, mit Intellektualität und mit Wissensproduktion. Aber ich greife das gerne auf, ich habe es mich nicht gefragt, ich gebe es ehrlich zu, aber ich werde im Nachgehen, warum das so ist. Es würde mich auch sehr interessieren.
Na, ich bin mir gar nicht so sicher, ob Österreich so nicht patriarchal ist. Wenn man sich die Kernziffern Österreichs anschaut, gerade vor 2-3 Wochen war der EU-Vergleich, was die Einkommensdifferenz betrifft, da liegen wir gerade nochmal vor Estland. Mhm. Also so beruhigend braucht es irgendwie nicht, sondern viele, viele Kernziffern sind, was Österreich betrifft, dramatisch genug, die das, also da können die Portugiesen echt nur locker lachen darüber. Was mir im Besonderen interessieren würde, weil die Schweden sind in vielen Bereichen und Schwedinnen in vielen Bereichen sehr viel besser, was aber, glaube ich, mit dem zu tun hat, dass die Frauen dort sehr viel früher bewusst in den Arbeitsmarkt gebeten worden sind als in Österreich. Aber eines ist jedenfalls dasselbe, wie Sie ja gesagt haben, auch in Österreich ist die Mehrzahl der Absolventinnen weiblich. Und wenn ich das mit allen anderen Bereichen vergleiche, verstehe ich, warum das an der Universität derartig ausgeprägt ist. Also mir fällt nichts anderes. Also okay, die katholische Kirche fällt mir nur ein, aber das ist ein schiefer Vergleich, weil die haben das ja nur gesetzlich festgehalten. Aber sonst gibt es keinen anderen Bereich bei uns, wo so viele Frauen so qualifiziert sind und so wenig sich das in Führungspositionen wiederfindet. Es wird mir nichts anderes einfallen dazu. Warum ist es gerade auf den Universitäten so ausgeprägt? Weil in der Arbeitswelt kann man nur sagen, was Führungspositionen betrifft, da sieht man das ja schon, dass grundsätzlich Frauen in schlechter bezahlten Berufen sind, ohnehin schon in schlechteren Karrierechancen sind und so. Also aber auf der Universität ist es für mich extrem ausgeprägt und mich würde interessieren, warum gerade auf der Universität. Und ich gebe Ihnen völlig recht, ich finde es zwar dramatisch, dass es so ist, dass es ohne Quote offensichtlich nicht geht, aber es wird nur mit dem gehen, es wird nur nicht nur auf der Universität, sondern es wird auch in innerbetrieblichen Maßnahmen nur mit Quotenregelung gehen, ist eine Schande, aber es wird nicht anders sein, nehme ich an.
Also ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ich glaube auch, dass das einzige Instrument ist, das uns da helfen wird. Alles andere ist bisher gescheitert, von Bewusstseinsarbeit über Gender, Aufklärungsbroschüren, Gender Trainings, das haben wir alles ansatzweise probiert. In einem Gender Training sitzen immer die Frauen und nicht die Männer. Also wir haben da alle möglichen Methoden und das funktioniert nicht. Wir werden mit der Quote leben, also die Männer werden mit der Quote leben müssen. Ich glaube, dass Wissenschaft und katholische Kirche nicht so weit auseinander sind. Und zwar deshalb, auch historisch übrigens nicht. Eine wirkliche Universität war nur dann eine Universität, wenn sie eine theologische Fakultät hatte. Wien hat zum Beispiel relativ spät ihre katholisch-theologische Fakultät bekommen, nach der Gründung erst. Das heißt, es war eigentlich die ersten Jahre noch gar keine richtige Universität. Also die Verknüpfung von Theologie und Wissen ist eine ganz enge. Und nicht zuletzt hat die katholische Kirche auch immer ganz stark mitbestimmt, welche Art von Wahrheit darf hergestellt werden und darf verkündet werden. Und es gibt auch so etwas wie eine Entmachtung der katholischen Kirche durch die Wissenschaft. Also ich darf es jetzt mal ein bisschen polemisch formulieren. Früher war es Gott, der gesagt hat, das Geschlechterverhältnis ist unauflösbar. Jetzt haben wir die Gene. Und alle berufen sich auf biologistische Theorien, die sich darauf berufen wollen. Also das heißt, es geht um Wissensproduktion, es geht um Wahrheitsproduktion. Und deswegen sind die nicht so weit auseinander, diese beiden Felder, meiner Ansicht nach. Also welches gesellschaftliche Wissen ist wahr und welches ist nicht wahr, welches ist erlaubt, welches ist nicht erlaubt. Da sind die beiden sich ähnlich. Und warum? Weil die Strukturen so geschaffen sind, dass sie Männern dienen. Das heißt, solange Männer, und ich muss jetzt nochmal kurz auf diesen Betreuungsaspekt von Kinderbetreuung, die ganze Aufteilung der gesellschaftlichen Arbeit. Erwerbsarbeit und auch Forschungsarbeit ist, ich darf eine Studienkollegin von mir zitieren, Iris Sapiano-Kugler, das ist wie Fettaugen auf der Suppe der Reproduktionsarbeit. Es könnte nicht so viel Erwerbsarbeit im männlichen Bereich geleistet werden, wäre nicht im weiblichen Bereich die ganze Wiederherstellungsarbeit, die ganze Reproduktionsarbeit. Die hätten keine gebügelten Hemden, die hätten keine versorgten Kinder und so weiter. Das heißt, das schwimmt wie Fettaugen oben auf der Suppe der viel geleisteten, unsichtbaren Arbeit. Das ist der eine Punkt. Aber es gibt auch Studien an der Wirtschaftsuniversität, die zeigen, selbst kinderlose Frauen kommen nur bis zu einem bestimmten Punkt und auf einmal ziehen die Männer davon. Und da sind wir dann dort, wo wir sagen, offensichtlich ist Geschlecht immer noch so ein starker Platzanweiser, dass eben nicht die Qualität beurteilt wird, sondern das Äußere. Dass die Körperlichkeit beurteilt wird, dass wir zuerst als Frauen gesehen werden und dann als Wissenschaftlerinnen. So gut können wir gar nicht sein, dass uns das nicht passiert.
Sie haben vorher von drei Mythen gesprochen und die zweite war Qualität und die dritte ging darum, wie man eben untereinander bewertet wird und so weiter. Das ist aber etwas, wenn ich es richtig verstehe, durch das ja auch die Männer durch müssen. Das ist jetzt nicht einfach etwas, was frauenspezifisch ist und deswegen haben wir mehr Schwierigkeiten damit. Das wäre meine erste Frage. Ist es so, dass es da eine Gleichberechtigung gibt in dem Sinne, dass eben Männer genauso dieselben Grundzüge des sich Weiterkommens eigentlich durchmachen müssen? Und die zweite Frage, die ich hätte, wäre, wie sehr hängt eigentlich dieses Selbstwertgefühl der Frauen damit zusammen? Meine Erfahrung ist, dass man oftmals auch Frauen selber Männer bevorzugt als Führungspersönlichkeiten ansehen. Also nicht nur so, dass man irgendwie Frauen auch fragt, so können die das wirklich? Also dieses eigene Selbstwertgefühl als Frau, wie sehen Sie das? Sehen Sie auch da, dass es hier eine Problematik gibt? Oder sehe ich das falsch?
Also um auf Ihre zweite Frage gleich zu antworten, ich glaube ja, da gibt es eine Problematik, ganz stark. Ich würde es aus der geschlechtssensiblen Pädagogik dort ansiedeln, dass wir von klein auf, ich spreche jetzt wir Frauen, von klein auf für unser Aussehen gelobt werden und nicht für unser Können. Und ich darf Ihnen ein anschauliches kleines Beispiel liefern, es gefällt mir wahnsinnig gut, was es gut beschreibt. Wenn Sie einer Person, egal ob Mann oder Frau, einen Säugling in die Hand drücken und der Person sagen, sie ist ein Mädchen, dann passiert in 99% der Fälle Folgendes, dass die Person eine hohe Stimmlage verwendet und das Kind fürs schöne Aussehen lobt. Das heißt dann, ach, bist du ein hübsches Mädchen. Und wenn sie das mit einem Jungen machen, sondern es ist ein Junge, dann sinkt die Tonlage und die meisten sagen, oh, du bist aber ein kräftiger Junge. Ja? Also das beginnt so früh. Und das setzt sich über die alltägliche Sozialisation jeden Tag fort. Und Frauen verinnerlichen das bis zu einem gewissen Punkt natürlich. Und es ist wahnsinnig schwer, das wieder wegzubekommen. Es ist auch wahnsinnig schwer, die eigene Sprache dementsprechend zu führen. Also auch mir passiert im Austausch mit Kindern, trotz meiner Genderbrille, immer wieder. Es ist fast wie ein Automatismus. Und das führt langfristig dazu, natürlich, dass Frauen sich weniger zutrauen, dass Frauen weniger nach außen tragen, weil das als nicht schicklich gilt, für ein Mädchen nicht angebracht, weniger nach außen tragen, was sie alles können. Schauen Sie sich Mädchen und Jungs an. Die Jungs und die Männer schaffen es immer wieder, jede kleine Tätigkeit ganz groß zu präsentieren. Ja? Hast du gesehen, dass ich Geschirr abgewaschen habe? Ja? Hast du gesehen, wie toll ich das Auto repariert habe? Hast du gesehen, wie toll ich den Karrieresprung hinbekommen habe? Ja? Also sie holen sich diese Anerkennung aktiv, während das Frauen selten machen. Ich übe das immer zu Hause. Meine Jungs stehen hier zu Hause, können das alle irrsinnig gut. Und sobald, also ich mache das ständig in letzter Zeit, einfach nur um den Muskel zu trainieren. Ja? Also den Muskel, wie hole ich mir Anerkennung? Und wie zeige ich, was ich alles leiste und was ich alles tue? Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das hat ganz stark mit der Sozialisation zu tun. Da müssen Frauen ganz sicher etwas mit sich selbst tun oder das können sie trainieren. Gleichzeitig aber der Appell an die Männer, haben sich die Männer zurückzunehmen und nur dann groß zu reden, wenn sie wirklich was Gutes gemacht haben. Also da haben wir beide Geschlechter haben da einiges zu lernen. Zu Ihrer Frage, ob Männer in der Wissenschaft, in dem Wissenschaftsbetrieb nicht dieselben Anforderungen erfüllen müssen, sage ich ja und nein. Also dieses Quantitätskriterium, wie viele Publikationen sind produziert worden, das müssen Männer natürlich genauso. Ja. Aber, und das sagen mir alle Wissenschaftlerinnen, es gibt wahnsinnig viele Männerbünde immer noch an der Universität. Das heißt, ich spreche jetzt von männlichen Studentenverbindungen, wo immer noch keine Frau dabei sein darf. Es gibt reine Männergremien, die Nachfolgebesetzungen entscheiden. Das heißt, wir haben immer noch Seilschaften und die Männer sind gut im Vernetzen. Die sind immer noch besser als wir. Und auch da ist eben dann der Punkt, es wäre wichtig, diese Vernetzungsarbeit voranzutreiben, um sich da auch weiterzubringen und solidarisch zu sein. Übrigens ein Kommentar, den auch Ingela Brunner jetzt gesagt hat vor kurzem, dass sie sehr viel Solidarität auf universitärem Niveau von sehr vielen Frauen erfahren hat, als sie gegangen wurde an der BOKU. Also das ist ganz, ganz wichtig. Diese Unterstützung, die emotionale Unterstützung, die Hinweise, wo liegt welches Geld für welche Forschung und das Mitnehmen. Es nehmen viele Professoren ihre Assistenten so unterwegs einfach mit auf der Karriereleiter. In feministischen Kreisen haben wir einmal diesen Satz, oder habe ich den Satz aufgeschnappt und ihn gerne für mich behalten, wo immer du hingehst, nimm eine Frau mit. Also bei jedem Schritt auf die nächste Stufe der Karriereleiter, achte darauf, dass du eine mitnimmst, ihr eine Tür öffnest, die du gerade geöffnet hast. Das ist so eine Strategie, die die Männer ganz sicher haben. Abseits von jedem Qualitätskriterium. Sonst hätten wir nicht so viele mittelmäßige Männer in hohen Positionen, wenn nur die Qualität an. Tragend kommen oder schlagend wäre.
Ja, mich interessiert eigentlich auch, was Frauen machen können oder wie man das auflösen kann, weil mich immer wieder die Frage beschäftigt, dass die Frauenarbeit schon mittlerweile relativ alt ist und ich das ja irgendwie auch schon mitbekommen habe und in meinem jüngeren Umfeld aber beobachten muss, dass teilweise Muster kommen, die mich eher an Urgroßmütter erinnern, wobei ich den Vorteil gehabt habe, eher moderne Struktur zu kriegen. Und das schockiert mich. Und ich stehe dann da und versuche irgendwas zu machen. Und ich höre dann von 20-jährigen Frauen, dass sie für ihre Männer bügeln, waschen, kochen und dass das ganz selbstverständlich ist. Und ich frage mich, was kann ich machen? Weil wenn du in Ruhe dort stehst dann so ein paar Fragen stellst, dann, naja, das ist halt so.
Eins habe ich schon gesagt, Vernetzung. Meiner Ansicht nach weg von dem Einzelkämpferinnentum. Das ist nämlich auch etwas, was sich in der Universität oder im Wissenschaftsbereich eingeschlichen hat, diese neoliberale Ideologie, du musst nur gut genug sein und dann kommst du auf jeden Fall hinauf. Das stimmt ja nicht. Das heißt, ich plädiere dafür, zu Solidarität, Zusammenschlüssen, politischen Druck gemeinsam zu organisieren, innerhalb der Strukturen, aber auch außerhalb. Und in diesem ganz persönlichen Feld von jungen Frauen, da bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil das ist ein altes Lamento der Frauenbewegung. Ja, so, da haben wir so viel erkämpft und die jungen Frauen sind jetzt konservativer als wir. ich sehe das sowohl als auch. Ich sehe sehr selbstbewusste junge Frauen, also wir können nicht von den jungen Frauen sprechen, da gibt es ganz viele verschiedene. Und da gibt es junge Frauen, die nicht bügeln und nicht kochen und sehr selbstbewusst ihren Jungs und Freunden sagen, du, das mache ich nicht. Aber es gibt natürlich auch die anderen jungen Frauen, natürlich, aber die hat es immer schon gegeben, sage ich mal. Und nicht zu vergessen, in Österreich haben wir seit langem eine rechtskonservative Politik und eine rechtskonservative Kultur. Und die macht natürlich auch was mit dem Geschlechterverhältnis. Und wir haben politische Maßnahmen, die die Frauen aus dem Arbeitsmarkt drängen, aus der Wirtschaft drängen, aus der Gesellschaft drängen. Das heißt, da gibt es viele Faktoren, die da einwirken auf die jungen Frauen, auf die nächste junge Frauengeneration.
Sie haben uns jetzt in etwa geschildert, was vor circa 200 Jahren, wie es begonnen hat, sagen wir mal so, mit diesen patriarchalischen Vorgaben letztendlich, möchte ich mal sagen. Ein bisschen zur Verteidigung der Männer, weil ich ja einer der wenigen hierherinnen bin, möchte ich schon sagen, dass man, glaube ich, noch etwas weiter zurückgehen muss. Also man muss eigentlich weiter zurückgehen. Denken wir nur daran, wie wir gelernt haben, aufrecht zu gehen beispielsweise. Und das hat sich meines Erachtens bis auch heute fortgeschrieben oder fortgezogen. Ist nicht in Ordnung. Das ist das eine. Andererseits bin ich hundertprozentig überzeugt davon, dass auch Männer fähig sind zu lernen. Zu lernen, die Probleme der Damen und Frauen etwas besser zu empfinden, möchte ich mal sagen. Und weil Sie vorhin gesagt haben, an der Montan-Universität gibt es keine Professorin, die lehrt, ist richtig. Als ich da unten zu studieren begonnen habe, gab es keine Mädchen oder junge Mädchen, die zu studieren begonnen haben. Heute sind es gut 30%. Das heißt, es ist auch kaum zu erwarten, dass nach so einer kurzen Zeit in etwa erst ausgebildete Montanisten auch dort einen Lehrstuhl belegen werden können. Das noch zu dem Thema.
Ich würde gerne dazu was sagen. Natürlich haben Sie recht, das Patriarchat ist älter als 200 Jahre. Also das ist natürlich klar, ja, dass die Art und Weise, welchen Körper wir haben und wie der sichtbar gemacht wird oder eben verstärkt wird, dient schon seit es Menschen gibt zu Einschluss oder Ausschluss und zur Zuweisung zu einer bestimmten Tätigkeit, zu bestimmten Möglichkeiten oder zu anderen. Wechselwirkend. Ja, und wenn Sie jetzt sagen, es gibt lernfähige Männer, natürlich. Ja, aber ich würde dafür plädieren, dass die Männer nicht lernen, unsere Probleme zu verstehen, sondern ich würde dafür plädieren, dass die Männer ihre eigene Männlichkeit hinterfragen. Welche Art von Mann bin ich, möchte ich sein und inwiefern profitiere ich aufgrund meines Mannseins von diesem Gesellschaftssystem? Und da wird es dann ein bisschen schwieriger, ja, weil ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe mal herumgefragt in meiner ganz unmittelbaren Umgebung, alle Männer und Jungen, die mir irgendwie über den Weg gelaufen sind, was bedeutet für dich Mann sein? Großes Staunen. Sie sind nicht wirklich versichert, ja, ich bin. Ja, die meisten. Während Frauen sich sehr wohl da einiges einfallen haben lassen, was Frau sein für sie bedeutet. Also ich würde plädieren dafür, natürlich eine Sensibilität unserer Schwierigkeiten gegenüber, aber eben auch eine Reflexion der eigenen Rolle.
Das wollte ich eben sagen. Okay.
Ja, ich spreche da als Sohn einer Mutter, Vater zweier Töchter und Onkel von 8 Nichten. Das einmal zu meinem Schutz vorausgeschickt. Sie haben definiert ein Problem, Social Engineering Projekt, wir müssen die Gesellschaft ändern. Jetzt hätte mich interessiert auf individueller Ebene bei den vielen Damen hier, ob Sie selbst, eine von Ihnen oder jemand, den Sie kennen, eine, die Sie kennen, Nachteile hatte als Frau in ihrer Arbeit an der Universität. Nicht? Weil das wären ja zwei verschiedene Ansätze. Das eine ist die Reform der Welt überhaupt, global Social Engineering, und der andere Ansatz, das Individuelle. Welche Frau ist konkret aufgehalten worden in ihrem Fortschritt an der Uni? Der zweite Punkt, zu dem ich mich äußern wollte, war Ihre Stellungnahme, dass wir eine rechtskonservative, wie war das, Regierung, Politik haben. Ja. Ich sehe das fundamental anders, was das Thema Geschlechter betrifft. Einschub, wir haben eine Demokratie, wir haben Wahlen, wir haben eine Partei, die sich deklariert als feministisch, das ist die Grüne Partei und die hat Wahlerfolge, wie sie sie eben hat. Es gibt, ja, das ist so. Und zum Thema, ja, nur herausgegriffen, ich könnte da 10 Minuten fundamental widersprechen Ihnen. Ich habe unlängst Frau Ablinger, wünsche Ihnen viel Erfolg. Zum Thema, werden wir patriarchal beherrscht? Sie kennen, wir haben ein Frauenministerium seit vielen Jahrzehnten, 24 Frauen im Frauenministerium. Und dann hat es die schwarz-blaue Regierung gewagt, eine Männerabteilung einzuführen mit, Sie lachen vielleicht, ja. Alle haben gelacht, ja. Die wurde mit Spott und Hohn überschüttet, von allen, ja, von den Linken sowieso, auch von der Presse. Die ist nur verarscht worden, weil jemand die Frage wagte, wie geht es den Männern? Also das nur als Indiz dafür, dass es eine fundamental schiefe Ebene gibt. Ich habe unlängst einen sehr gescheiten Menschen aus Bosnien kennengelernt, der hier akademisch arbeitet, der sehr gut Deutsch spricht. Der hat beklagt, dass wir den Genitiv verlieren, weil in den slawischen Sprachen hat man den sehr gern. Und dem hat man seine Diplomarbeit zurückgeschmissen, weil sie nicht gegendert genug war. Unlängst gab es in Österreich ein Journalpanorama von der Elisa Wasch zum Thema gendergerechte Sprache, dieses geschlechtsneutrale Neusprech. Und da wurde eben auch beklagt, dass das keine entsprechenden Fortschritte macht. Und gleichzeitig, das war ganz entzückend, hat derselbe Beitrag zugegeben, die meisten sind dagegen, die anderen interessiert es nicht. Und in anderen Sprachen, man hat genommen Englisch, Französisch und Russisch, interessanterweise, da will das auch keiner und wird eigentlich nur bizarr gesehen. Und dennoch hat ihre Linie die Macht in den Medien, in der Politik, den Leuten das aufzudrücken. Ach, leider, da die Mehrheit Zeit. Will es nicht, ja, wenn wir leider Demokratie haben.
Ja. Da sieht man schon jetzt die Männerbünde leider.
Ja. Mir fällt sehr viel zu dir. Sie haben sehr viele, sehr große Bereiche angesprochen und ich würde gerne auf einiges eingehen. Ein Mann mit so vielen Frauen in seiner familiären Umgebung, das kann nur eine gute Ausgangsposition sein. Und zwar deshalb, wenn Sie einmal merken, dass Ihre Tochter oder Ihre Nichte nicht weiterkommt, dann wird das eine persönliche Betroffenheit bei Ihnen auslösen. Und wenn Sie früher oder später mitbekommen, dass es auch die Frauen in ihrer Umgebung betrifft, das war sehr oft der Punkt, wo Männer angefangen haben, umzudenken. Bei der Frage der Demokratie, ich halte, also zu sagen, wir haben Demokratie, das ist richtig, aber Demokratie ist ähnlich wie viele andere Bereiche ein unvollendetes Projekt. Das ist etwas, woran wir tagtäglich und ständig arbeiten müssen und wir sind noch lange nicht im totalen demokratischen Raum. Ich darf Sie nur darauf aufmerksam machen, die Vertretung, den Prozentsatz von Frauen im Nationalrat, der ist gerade wieder zurückgegangen. Das ist erbärmlich. Wir sind 52% der Bevölkerung und haben weniger als 30% Abgeordnete im Parlament sitzen. Ich darf Sie nur auf das aufmerksam machen. Das heißt, Demokratie ist nicht fertig, wir haben es noch nicht geschafft, es ist total demokratisch, sondern da gibt es noch einiges weiterzuentwickeln. Und da gibt es, ich gehe jetzt über die Genderfrage hinaus, noch eine ganze Menge von Menschen in diesem Land, die zwar Steuern zahlen dürfen und müssen und Sozialbeiträge zahlen, aber kein Mitspracherecht im Nationalrat haben aufgrund ihrer Nationalität. Das heißt, auch da gibt es demokratische Defizite, Wahlbeteiligungen etc. Wir haben eine Menge Defizite in Österreich, was Demokratie und Demokratieverständnis anbelangt. Also insofern würde ich das hinterfragen. Wenn Sie sprechen, wenn wir das Wort Patriarchat nehmen, ich habe auch mein Problem mit dem Vokabel Patriarchat, mit dem Vokabel Männerherrschaft. Und ich bin mir dessen bewusst, dass auch Männer zu Männer gemacht werden und dass auch Männer bestimmte Fähigkeiten einseitig entwickeln und andere nicht entwickeln, so wie wir andere Fähigkeiten entwickeln und dafür wieder das Pendant dazu nicht entwickeln können. Das Projekt, von dem ich spreche, jetzt nicht nur gesamtgesellschaftlich oder global, sondern in jedem kleinen Feld in einer Auseinandersetzung ist die Erweiterung von Möglichkeiten. Und zwar für beide. Die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten für beide Geschlechter. Das bedeutet Erweiterung von den Handlungsmöglichkeiten zum Beispiel meines Sohnes, nur um mich zu outen, wie ich familiär dastehe, nämlich familiär in einem reinen Männerumfeld, ja, mit einem Sohn und zwei Patchwork-Söhnen dazu und einem Mann. Also ich bin, wenn ich privat unterwegs bin, in einer reinen Männerrunde. Ja. Und wir diskutieren sehr viel darüber, was können Männer, was sind Männer, was dürfen Jungs, was dürfen sie nicht. Und unsere Jungs würden gerne sehr viele Dinge tun, die ihnen untersagt werden. Vom Röcke tragen, über Fingernägel lackieren, über weinen, über gehalten werden. Da gibt es tausend Sachen, die sie spannend finden. Erst gestern wieder hätte mir mein Sohn am liebsten ein Kleidungsstück abgeluchst, weil er es halt zufällig getragen hat und gefunden hat, super, hätte er gern. 18. Ja? Also, und er hat sich auch leidenschaftlich gern Fingernägel lackiert und ist scharf sanktioniert worden, von Männern wie Frauen. Ja? Das hat der Geruch getaugt, das hat ihm Spaß gemacht, die Farbe, das geht nicht, noch nicht in dieser Gesellschaft. Ja? Bitte? Ja, das mag sein. Kommt aber darauf an, von welchem Islam wir sprechen und von welchem islamischen Land. Da müssen wir immer sehr stark differenzieren. Ne? Also das ist noch der Punkt. Und der letzte Punkt, den Sie haben erwähnt, worauf ich schon noch eingehen möchte, die Männerabteilung. Das halte ich für einen ganz wichtigen Hinweis. Ja? Tatsächlich waren wir schockiert und wir haben darüber gelacht. Ich habe die Männerberatung in Wien angerufen und habe sie gefragt, was haltet denn ihr von der Männerabteilung? Ich halte sie für sehr emanzipatorische und fortschrittliche Männer, die dort arbeiten. Ja, zum Beispiel. Und die haben mir gesagt, Männerabteilung grundsätzlich gar nicht so ein Problem. Wenn die Männerabteilung sich darum bemüht, Männer auch wirklich zu schulen und zu unterstützen. Zum Beispiel, wie werde ich Vater und wie bleibe ich Vater, bis die Kinder erwachsen sind? Ja? Wie löse ich meine Konflikte ohne Gewalt? Das sind ganz wichtige Punkte. Darum hat sich aber die Männerabteilung nicht gekümmert. Ja? Sondern es sind Broschüren geschrieben worden, Hochglanzbroschüren, sehr teure, in denen dann so illustre Persönlichkeiten wie der Herr Laun schreiben. Ein ausgewiesener Frauenfeind und Abtreibungsgegner. Ja? Und der wird als Gender-Experte dort, der darf dort publizieren und nennt Homosexuelle mit Pädophilen in einem Satz. Das wird von der Männerabteilung publiziert. Das einzig Gute, das die Männerabteilung publiziert hat, ist der Gesundheitsbericht. Der ist nämlich wirklich einzigartig EU-weit, wie Männer mit ihrer Gesundheit umgehen. Und da ist er wirklich ausgezeichnet. Das ist eine wunderbare Studie und die ist ausgezeichnet gemacht. Also da muss man auch ein bisschen differenzierter hinschauen. Was macht die Männerabteilung, wem nützt sie, wer publiziert dort und von welchem Männerbild geht die Männerabteilung aus? Ja? Es gibt nicht nur ein Männerbild, sondern es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten von Männlichkeit und die Männerabteilung, so wie sie bisher gearbeitet hat, ist nicht in Richtung emanzipatorische Männlichkeit gegangen. Es tut mir sehr leid.
Aber ich glaube, Entschuldigung, wenn ich das unterbreche, aber ich glaube, wir kommen jetzt doch sehr weit weg. Ich meine, ich bin natürlich selbst als Uni-Angehöriger bin ich interessiert an der Diskussion über meine eigene Institution, aber ich glaube, wir sollten vielleicht doch weiter schauen, dass wir darauf fokussiert bleiben. Ich glaube, Sie sind jetzt die nächste Frage.
Ja, ich möchte einfach nochmal anschließen an Ihren Ausgangspunkt, also 100 Jahre Öffnung der Universitäten für Frauenbildung und damit eben ein Einzug in die entsprechenden beruflichen Positionen an den Universitäten. Und Sie haben das sehr zu Recht, finde ich, auch beschrieben als den Erfolg der Frauenbewegung und als eine auch Erfolgsgeschichte dieser Öffnung der Universitäten, auch wenn die bei 15-25% oder 30% dann erstmal Halt macht. Ich möchte auf einen zweiten Punkt raus. Ich glaube, dass nach diesen 100 Jahren Öffnung der Universitäten für Frauen jetzt eine neue Etappe beginnt, nämlich eine Umstrukturierung dieses Universitätssystems hin zu einem stärker wirtschaftlich orientierten System, verbunden mit einer Umwertung einer Reihe von Positionen. Und ich nehme die Situation im Moment einiges widersprüchlicher wahr. Einerseits gelingt es im Zuge der Abwertung von Positionen tatsächlich Frauenanteile zu erhöhen. Das heißt also Bereiche im wissenschaftlichen Bereich, die an Ansehen verlieren, beziehungsweise die eben mit ganz anderen Verpflichtungen ausgestattet werden, werden jetzt geöffnet für Frauen. Das funktioniert über ganz verschiedene Mechanismen. Also dieses alte Spiel Abwertung gleich Feminisierung, Aufwertung gleich Maskulinisierung, das macht sich derzeit bemerkbar. Ein zweiter Punkt in diesem Kontext, in der Tat greifen gleichstellungspolitische Instrumente, Sie haben Gender Mainstreaming genannt. Eine zweite Variante ist auf jeden Fall Managing Diversity, die in die Universitäten einzieht. Managing Diversity ist ein Business Case, das heißt, das Thema Gerechtigkeit und Teilhabe wird kein Thema sein, sondern es geht um wirtschaftliche Effizienz. Auch da muss man sich, glaube ich, auf neue Politiken einstellen. Letzter Punkt, zeitgleich zu diesen Prozessen, das finde ich sehr spannend, wird ein altes Leitbild tangiert, also das in Einsamkeit und Freiheit forschenden Wissenschaftlers, klassische männliche Biografie eigentlich, die für nichts anderes als Wissenschaft verfügbar ist. Diesem Leitbild zur Seite ziehen in nennenswertem Umfang derzeit neue Väter in die Wissenschaft ein und machen das Thema Reproduktion tatsächlich zu einem Thema und zwar zu einem passierfähigen Thema. Während Frauen, die Wissenschaft betrieben haben und das Thema Reproduktion, sei es als Mütter oder sei es als Frauen sonstiger Interessen, es in der Wissenschaft nicht thematisieren konnten. Also ich finde es ein ganz interessantes Zusammenspiel, dass dieses Thema passierfähig wird, jetzt zu einem Moment, wo es von Männern thematisiert wird, in einem Umbau von Wissenschaft, der sich Frauen öffnet. Also ich will darauf hinaus, es ist eine in sich ganz widersprüchliche Entwicklung, die ich zumindest zurzeit wahrnehme und die ich tatsächlich auch in den westeuropäischen Ländern wahrnehme. Also nicht nur Deutschland, Österreich, sondern breiter gefasst.
Darf ich an dieser Stelle nachfragen, inwieweit beschäftigen sich Männer mit Reproduktion? Was meinen Sie damit?
Es gibt mittlerweile einen ganz nennenswerten Prozentsatz von Wissenschaftlern, die sich selber als neue Väter thematisieren, wobei man dann nochmal sehr genau gucken muss, was ist Vaterschaft, was ist Arbeit darin, die dann tatsächlich geleistet wird, die aber tatsächlich das Thema, also Traditionsthemen wie Arbeitszeitenregelung und solche Dinge aufnehmen.
Sie haben ja eine, ich möchte, ist eigentlich nicht direkt in Bezug auf das, was Sie gesagt haben, es geht ein bisschen sozusagen wieder zurück in die vorgehende Diskussion, in die ja im Grunde sozusagen um Fragen der Repräsentation gegangen ist. Und ich denke, das ist ja sozusagen ein ganz zentrales Thema. Frauen haben einen bestimmten Anteil in der Bevölkerung, aber sie sind in vielen Foren eben weniger stark repräsentiert. Und ich denke, da kommt natürlich immer ist natürlich die klassische Frage, hochbewertete Positionen, weniger hochbewertete Positionen, das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt. Aber die Instrumente, um jetzt Repräsentation von eben Frauen, aber eben nicht nur von Frauen in den entsprechenden Foren zu erhöhen, da ist ja sehr viel in den USA angestoßen worden, gemeinsam mit dieser ganzen Politik der Affirmative Action. Wir haben ja da ganz kurz am Anfang schon darüber gesprochen, vorher im Vortrag. Wie weit ist das in Österreich bzw. in Europa rezipiert oder in welcher Art ist das rezipiert? Ich meine, es gibt ja eine ganze Reihe von Frauenförderprogrammen jetzt auch an den Universitäten, die Frauen eben auch ganz gezielt Möglichkeiten bieten soll, sich zu qualifizieren, eben auch in der Postdoc-Phase zu qualifizieren. Sind das auch Anstöße, die eben von daher übernommen worden sind?
Also soweit ich das beurteilen kann, ja. Das ist bekannt, gerade in der Wissenschaft, in der feministischen Wissenschaft wird das sowieso diskutiert. Ist das lange schon auf, ist das wesentlicher Bestandteil und eigentlich schon seit Jahren bekannt, dass es das gibt und dass es diese Frauenförderprogramme gibt, dass die funktionieren. Aber generell, wenn wir immer wieder danach fragen, was hilft, was können wir tun, ich glaube, es gibt kein Allheilmittel und kein einziges Rezept für diese sehr vielschichtige und facettenreiche Problematik. Es wirken ganz viele Kräfte da aufeinander ein und miteinander, sodass wir nicht sagen können, Affirmative Action wäre ein oder das Mittel oder Quote ist das. Bei Quote wissen wir, das ist das Effektivste. Also das ist das, was uns da am allerweitesten gebracht hat, wenn es um Repräsentation geht, so sehr darüber geschimpft wird und so sehr Quote diffamiert wird als Verlust von Qualität. Also es wird ja immer dann ganz schnell Repräsentation mit Qualität verknüpft. Und interessanterweise immer nur, wenn es um die Repräsentation von Frauen geht, wird dann danach gefragt, na, ist die qualifiziert genug? Bei den Männerquoten wird nicht gefragt, ist der qualifiziert genug. Also ich glaube nicht, nein.
Warum soll ein Mann nicht gefragt werden, ob er qualifiziert ist für einen Job auf der Uni und eine Frau schon ist, das verstehe ich überhaupt nicht. Haben Sie dafür Ihre Behauptung irgendeinen Beweis? Haben Sie irgendwo mitgekocht oder bespitzelt, dass sie wissen, wie Männer untereinander reden oder Frauen untereinander reden? Das verstehe ich überhaupt nicht.
Was ich damit sagen will, ist, dass es weiter Empfehlungen gibt. Es werden sehr stark diese Empfehlungen ausgesprochen. Das ist das, was ich als den informellen Bereich gemeint habe. Es gibt natürlich in vielen Bereichen eine Qualifikationsmaßnahme. Das heißt, Sie müssen beweisen, was Sie wirklich können. Aber dann kommt sehr stark darauf an, ob Sie weiterempfohlen werden. Ob Sie in ein bestimmtes Gremium hineinempfohlen werden. Ob Ihnen weitervermittelt wird, dass Sie sich dort bewerben können oder dort bewerben sollen. Und das sind die Wege, die nicht ganz so sichtbar sind wie die Qualifikationsverfahren. Also dort, wo ich wirklich eine Prüfung ablegen muss. Das ist das, wovon Männer profitieren.
Ja, Sie sagen, Männer profitieren davon. Ich meine, Sie schauen, wenn ich die technischen Studienrichtungen anschaue, das ist das, wo ich mich auskenne, und naturwissenschaftliche Studien. Ich finde da keine Frauen. Und wenn ich darauf warte, bis dass eine Frau kommt, da warte ich Ewigkeit. Bei uns war eine Professur 3 Jahre lang wegen der Quotenregelung nicht besetzt, weil man warten hat müssen, bis eine Physikerin daherkommt, die geeignet ist, um diese Kriterien zu erfüllen. Das geht zu Kosten der Studenten, weil kein Professor dann da war. Und das nächste, wegen der Quotenregelung, Moment einmal, jetzt habe ich den Gedanken verloren. Ich wollte ursprünglich irgendwas anderes sagen, aber vielleicht fällt es mir noch ein, ich gebe es dann weiter. Mhm. Ich frage aber dann nachher sicher wieder.
Also ich würde jetzt gern das Thema ein bisschen verschieben. Also wenn aber eine andere Wortmeldung jetzt auf der Schiene weitermachen will, ziehe ich gern zurück.
Nein, nein, nein. Du gehen.
Okay. Mich interessiert ein, oder ich habe mich am Anfang, wie Sie Ihre persönlichen Erfahrungen geschildert haben, ein bisschen gefragt, wieso Sie eigentlich so energisch versucht haben, in die Uni hineinzukommen. Also was für Sie jetzt auch von Ihrer Laufbahn her der wichtige Aspekt ist, unbedingt sozusagen eine universitäre Position vielleicht erreichen zu wollen oder so. Und habe mir dann überlegt, also wie ich Ihnen weiter zugehört habe, dass ich vermute jetzt einmal, ich meine, das ist jetzt eine Interpretation, da können Sie mich gern korrigieren, dass einer Ihrer Punkte dabei der ist, dass Sie die Universität und eine Position dazu haben, auch mit einer spezifischen Art von Macht verbinden, in einem durchaus positiven Sinn, nämlich in dem Sinn, dass man auf so einer Position sozusagen sehr stark auf gesellschaftliches Bewusstsein, alle diese Dinge, und einfach macht so in der Richtung was Bedeutsames hat, und dass Sie in Sie haben es, glaube ich, nicht direkt ausgesprochen, aber schon auch irgendwie davon ausgehen, dass wenn mehr Frauen an der Universität wären oder im Wissenschaftsbetrieb, dass der Wissenschaftsbetrieb als solcher ein besserer wird. Das ist vielleicht
so nicht unterschreiben.
Bitte?
Das würde ich jetzt so schnell schon nicht unterschreiben.
Okay, dann ist es, das ist aber für mich jetzt auch ein wichtiger, geht jetzt in eine andere Richtung. Ich frage mich so etwas Ähnliches zum Beispiel auch, also einfach als vom Titel, es geht hier um Geschlechterverhältnisse, und das jetzt möchte ich nicht in Frage stellen. Für mich stellt sich nur noch die Frage, es ist für mich in wichtigen Punkten, wir haben in der Wirtschaft zum Beispiel andere Paritäten von Männern und Frauen, wir haben Frauen, die in sehr mächtigen Positionen sind, wir haben Merkel, wir haben Thatcher, alle diese Dinge, und da sieht man das sozusagen, also für mich jetzt aus meinem Aspekt wichtige jetzt Herrschaftsmechanismen oder jetzt einfach gesellschaftliche Lebensformen nicht unbedingt besser werden, wenn das so ist. Also das ist einfach nur ein Punkt, den ich aufwerfen will, aber möglicherweise habe ich Sie falsch interpretiert.
Ich versuche mal der Reihe nach zu gehen, so wie Sie das jetzt angesprochen haben. Sie haben mir sozusagen die persönliche Frage gestellt, was hat mich daran interessiert. Da gibt es verschiedene Punkte. Zuallererst war mein, mein Erkenntnisinteresse, meine große Freude am Lernen, am Studieren, am Wissen zusammentragen, Wissen aufzunehmen, zu verarbeiten, zu diskutieren und weiterzugeben. Also ein ganz großes Bedürfnis danach und das ist mir nach wie vor geblieben. Also jede Frage, die ich beantwortet finde, eröffnet mir 5 neue Fragen und es fasziniert mich, es begeistert mich und es macht mir unheimliches Vergnügen, was Forschen oder wissenschaftliches Arbeiten anbelangt. Der nächste Punkt, und da geht es jetzt ans Eingemachte und an die Existenz, natürlich ist ein Studium und eine Position an der Universität mit sehr hohem sozialem Prestige besetzt, wenngleich das in den letzten Jahren nicht immer automatisch auch mit einem hohen Lohn verbunden ist, weil es meiner Ansicht nach eine Prekarisierung der an der Universität Beschäftigten begonnen hat. Das heißt, sie verdienen heute, sie haben heute begrenzte Verträge, sie haben begrenzte Forschungsförderungen. Das heißt, sie sind sehr schnell im prekären Bereich. Also eine meiner Wünsche wäre gewesen, existenziell abgesichert zu sein, natürlich, ja, verbunden mit sozialer Anerkennung. Das sind ja sehr attraktive Dinge. Momentan lebe ich so, dass ich nicht weiß, ob ich jemals eine Pension haben werde und ob ich nicht erbärmlich arm und unbekannt irgendwo enden werde, weil ich einfach immer prekär arbeiten musste, außerhalb dieser Strukturen. Ne? So viel auf der persönlichen Ebene. Ne? Was die Definitionsmacht, die Sie angesprochen haben, nämlich das Weitergeben von Wissen und dadurch auch Wissen prägen, natürlich ist das attraktiv. Das tue ich ja ständig. In dem Moment, wo mir ein Mikrofon in die Hand gegeben wird oder jemand bereit ist, mir zuzuhören, habe ich Definitionsmacht und kann meine Meinung kundtun. Und natürlich ist es vergnüglich, ist es gut und auch sinnstiftend. Und ich versuche das so verantwortungsvoll wie möglich zu tun in der Vermittlung. Sie haben dann zum Schluss gefragt, wird die Universität besser, weil Frauen dann vermehrt dort sind? Da muss ich sagen, das glaube ich nicht. Weibliches Geschlecht bedeutet nicht das bessere Geschlecht oder das friedlichere oder das demokratischere. Das hätten wir so gerne, ich sage es ja ganz offen. Ja? Also ich würde ja gerne sagen, wir sind das bessere Geschlecht. Das glaube ich nicht. Dazu zeigt die wissenschaftliche, die feministische Forschung zu Täterinnen, zu mächtigen Frauen, dass da Mechanismen greifen, die unabhängig von Geschlecht sind. Und Sie haben Thatcher oder andere Beispiele erwähnt, dass das sind meiner Ansicht nach gute Beispiele dafür, dass der Körper und auch meine Sozialisation über den Körper nicht darüber entscheidet, ob ich gut mit Macht umgehen kann oder nicht. Ob ich die Macht missbrauche, ob ich sie autoritär verwende oder nicht. Ob ich bestimmte Wissensgebiete einblende oder ausblende, das glaube ich nicht. Da sind wir dann wirklich auf der geschlechtsfreien Ebene, unter Anführungszeichen, zu der wir kommen sollten. Dass Geschlecht nicht mehr relevant wird. Das sind Charakterstärken oder Charakterschwächen oder auch durch ein bestimmtes System, in dem Sie gerade sind und einer bestimmten Position, an der Sie sind, dass diese Eigenschaften hervorruft. Aber das bedeutet nicht, dass das was mit Ihrem Geschlecht zu tun haben muss. Also wir sind per se nicht das Bessere, wir sind anders sozialisiert, das schon.
Ja, also der Herr hat von der Technik gesprochen, in der Medizin ist das ähnlich, das ist auch so eine männerdominierte Fakultät. Mit der Promotion ist es ja nicht abgetan, also bis dorthin bin ich ja auch nicht diskriminiert worden. Und man braucht nachher ein Anstellungsverhältnis an einer Universitätsklinik und dort ist das Ausleseprinzip schon so, dass wir in solche Positionen gar nicht vordringen können. Ja, dort, die Krankenhausträger sind alle politisch ausgerichtet und da kommen die Seilschaften zum Tragen. Ja, und wenn man uns unten in den Turnus nicht hineinlässt, dann können wir uns oben nicht um eine Professur bewerben. Und das ist ganz genau dasselbe. Und nicht nur an der Universität, auch an den Abteilungsvorständen, da hier in Oberösterreich keine einzige Frau. Und besonders die Ordenskrankenhäuser, die kümmern sich da um die Frauenabteilungen. Und es gibt kein einziges Primariat auf einer Frauenabteilung, das weiblich besetzt wäre. Das geht alles über die Seilschaften, das geht alles über die Politik und über die Ideologie. Und da kommen wir unten schon nicht hinein.
Ja, aber Sie tun, Entschuldigung, darf ich kurz dazwischen argumentieren? Sie tun gerade so, als ob Frauen die einzigen Leidtragenden in der Medizin, ich habe selber da studiert, oder, und habe dort Arbeiten verfasst, nicht als Arzt, aber als Naturwissenschaftler, dass Sie die einzigen Leidtragenden sind von diesen Seilschaften. Glauben Sie, die Männer müssen unter denen nicht leiden? Die betrifft es ja genauso. Wie viele Männer von den männlichen Studierenden werden nicht befördert, und das gilt jetzt allgemein wegen dieser Seilschaften, weil sie nicht zu einem Bund dazugehören. Das ist ja kein frauenspezifisches Problem. Und weil sie sagen, ihr die Antwort selber sagen, warum sie nicht studiert haben oder weiter studiert haben, sie führen ein sehr wichtiges Argument dran. Schuld, dass Frauen nicht nach oben gehen, ist nicht die Gesellschaft, sondern die finanzielle Situation. Und das ist das Prekäre, das Prekariat, das Einkommen. Und da sind die österreichischen Frauen meines Erachtens sehr vernünftig, weil sie sich sowas nicht antun. Kollegen von mir, die Dingeltangel in der Welt herum, 2, 3, 4 Postdoc-Stellen da und dort, kein fester Wohnsitz, keine Familie, keine sozialen Kontakte. Welche vernünftige Frau ist sie bereit, sich sowas anzutun? Wenn Sie das anschauen, die Nivellierung nach unten, gehen Sie mal durch Linz durch, wie viele Sandlerinnen sehen Sie denn dort unten sitzen? Es ist dominiert von männlichen Geschlecht, oder? Es sind kaum Sandler da. Warum? Weil die Männer wahrscheinlich irgendwie zu Extremen neigen, oder? Sie sind auf der Universität, oder? Geben Sie viele Sachen auf, um Karriere zu machen. Und genauso nach unten, oder, sind sie die Leidenden, wenn es darum geht, abzustürzen, während die Frauen da vielleicht viel vernünftiger sind und irgendwo in der Mitte bleiben und sich den Weg des geringsten Widerstands wählen. Gut, geringster Widerstand, aber sie sind einfach in der Mitte, weil sie vielleicht vernünftiger sind und nicht zu Extremen neigen. Was Sie erreichen wollen, ist dieses mit Gewalt und staatlicher Draufgabe alles abzuschaffen, die Gesellschaft umzustrukturieren, um dieses auszumerzen. Und das verstehe ich nicht. Warum soll das so sein? Wollen Sie die Frauen dazu machen, dass sie dieselben Qualitätsverluste hinnehmen wie Männer?
Sie sprechen was ganz was Wichtiges an, wenn ich kurz darauf antworten darf. Sie haben jetzt verschiedene Dinge angesprochen, aber was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, Sie haben natürlich recht, dass es Wechselwirkungen gibt. Ja? Wechselwirkungen, die schichtspezifisch sind, das heißt, Sie können natürlich als Mann auch benachteiligt sein in einer Männergesellschaft, wenn Sie aus einer bestimmten Schicht kommen, die nicht zur elitären Schicht dazugehört, wenn Sie nicht die entsprechenden finanziellen Möglichkeiten haben. Und da sind wir bei dem Begriff, den Sie vorhin erwähnt haben, nämlich Diversity. Auch wenn er aus der Wirtschaft kommt, möchte ich ihn trotzdem erklären. Es geht um vielfältige Probleme und auch um vielfältige Benachteiligungen. Natürlich können Männer benachteiligt sein in einem System, wo es um Macht, Geld und Herrschaft geht. Und es gibt natürlich machtlose Männer oder Männer, die das Gefühl haben, entmachtet zu sein. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, weil da greift, da nützt Ihnen das Mannsein allein nichts, weil Sie aus einer bestimmten Schicht kommen. Und die Obdachlosen, die Sie erwähnt haben, ja, da muss ich ergänzen, es gibt auch weibliche Obdachlosigkeit, nur die ist unsichtbarer. Ja. Also die Frauen flüchten sich dann, gehen zum Beispiel kurzfristige Wohngemeinschaften mit halb oder wenig bekannten Männern ein, weil die Straße für sie zu heftig ist. Also es gibt obdachlose Frauen. Ja. Aber was Sie angesprochen haben, ist der Absturz des Alleinverdieners. Ja. Die Belastung des alleinverdienenden Mannes und die Belastung des, wenn ein Mann keine Familie zu ernähren hat und nicht diese Alleinverdienerpflichten zu tragen hat, dann kann er natürlich kreuz und quer durch die internationale Wissenschaftswelt chatten und seine Publikationsliste immer länger machen und seine Titelliste auch. In dem Moment, wo er die Aufgabe für sich übernommen hat oder die Verantwortung als Alleinverdiener die Familie zu ernähren, ist das natürlich schon nicht mehr möglich. Und da haben wir dann wieder zwei verschiedene Männer, Lebenswelten und Konzepte. Aber, und jetzt kommt mein ganz großes Aber, ich kritisiere dieses Alleinverdienermodell. Ich glaube tatsächlich, dass es den Männern schadet. Es schadet den Männern und es schadet den Frauen. Es schadet den Frauen, weil sie keine eigene Pensionsvorsorge haben, weil sie nicht darauf pochen, dass die Männer Kinderbetreuung und Hausarbeit zu gleichen Teilen mitmachen. Und es schadet den Männern, weil sie sich tatsächlich bis zum Herzinfarkt, zum Umfallen aufarbeiten. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste statt einem Kind eine Frau, also einen Mann in meinem Fall, und vielleicht 2, 3 Kinder mit ernähren, ich kann es mir schlicht nicht vorstellen. Mir ist das schon anstrengend genug eins. Ich gebe Ihnen recht, das Alleinverdiener-Dasein ist eine Katastrophe.
Aber da wäre das Männerinteresse, das da entstehen könnte, an unseren Forderungen, dass man sagt, wir teilen uns das. Wir teilen uns die Kinderbetreuung, wir teilen uns aber auch die Einnahmensituation. Dann müssen die Männer nicht arbeiten, bis sie Herzinfarkt bekommen. Und die Frauen müssen nicht die ganze Last der Pflegearbeit tragen. Mit den ganzen Folgewirkungen, nämlich schlechte Pension, keine gute Versorgung, Probleme beim Wiedereinstieg in den Beruf etc. Ja? Das heißt, wir sprechen von einer Wechselwirkung von unterschiedlichen Dingen. Und ich gebe Ihnen an dem Punkt recht. Ja, da haben Männer durchaus Nachteile. Aber es wird an den Männern liegen, da etwas zu verändern. Also wenn Männer nicht aufstehen und sagen, wir haben die Schnauze voll vom Alleinverdiener da sein, wir möchten anders Life-Work-Balance, also den Ausgleich zwischen Leben und Arbeit, wir hätten das gerne, ja, das müssen sie einfordern. Ja. Da hat es keinen Sinn, uns in den Rücken zu fallen und sagen, was wollt ihr denn hier schon wieder? Ja. Sondern da wäre es vernünftig zu sagen, okay, verändern wir doch gemeinsam die Art von Arbeit und Reproduktionsarbeit.
Ich glaube, das ist ja. Darf ich ganz kurz noch eine. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier. Es tut mir jetzt wirklich leid. Ich finde, die Diskussion entwickelt sich ja sehr gut. Andererseits müssen Sie mir auch zugestehen, dass das, was Frau Unger jetzt gerade als Plädoyer in den Raum gestellt hat, an sich ein gutes Schlusswort wäre für die offizielle, für den offiziellen Teil unserer Unterhaltung und dass wir jetzt an sich auch mehr in den informellen Teil übergehen könnten, wo wir eigentlich noch hier bleiben können und miteinander diskutieren, Sie auch mit unserem Stammgast vom Kepler-Salon und wir alle miteinander, um eben diese Fragen weiter zu diskutieren, weil es weitet sich jetzt auch aus hin, jetzt weg auch von einer reinen Diskussion um Karriereverläufe, sondern eben auch, was ja auch gut ist, hin zu gesellschaftspolitischen Fragen, weil Universität und Higher Education sind natürlich gesellschaftspolitisch relevant und ich denke, das ist auch gut, wenn wir darüber weiter diskutieren. Andererseits sind wir jetzt auch an dem Endpunkt an sich angelangt, des offiziellen Teils und ich würde Sie alle einladen, dass wir einfach im informellen Rahmen jetzt einfach weiter diskutieren. Und noch ein bisschen zusammenbleiben, noch was trinken eben gemeinsam und auf der Ebene den Abend ausklingen lassen. Ich möchte mich aber bei der Gelegenheit auch noch gleich mal bei Frau Unger bedanken für spannenden Input und auch eine sehr lebhafte Diskussion. Danke.
Dankeschön.